SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, es freut mich, dass Sie dabei sind.» Engere militärische Zusammenarbeit. Die EU macht einen ersten Schritt Richtung Verteidigungsunion. Nach dem schweren Erdbeben im Grenzgebiet zwischen Iran und Nordirak. Die Opferzahl steigt auf über 300 Tote und mehr als 2.500 Verletzte. Dann vorbeugen statt heilen. Bund und Kantone investieren mehr in die Prävention psychischer Erkrankungen.
Ich stelle mir das ein bisschen vor wie die Zahnfee in der Schule. Die kommt auch und zeigt, wie man richtig Zähne putzt. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen mit der psychischen Gesundheit. Je früher man das lernt, desto besser wird es gehen.
Und die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat ihr Ticket für die WM in Russland. Das freut auch Peter Schilherung. Der Präsident des Schweizerischen Fußballverbands ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Die EU-Staaten wollen in Zukunft militärisch viel enger zusammenarbeiten. Die Minister von mehr als 20 Mitgliedstaaten haben heute einen Artikel der EU-Verträge aktiviert und machen damit einen ersten Schritt in Richtung einer Verteidigungsunion. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Politiker nehmen oftmals bedeutungsschwangere Worte in den Mund, um Ereignissen eine Wichtigkeit zu geben. Aber heute sei tatsächlich ein wichtiger Moment, finden der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel und viele andere auch.
Wir machen heute einen, glaube ich, historischen Schritt. Das ist ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Ich glaube, wirklich ein Meilenstein in der europäischen Entwicklung.
Verschiedene Mitgliedstaaten der Europäischen Union kooperieren bereits heute in Verteidigungsfragen. Deutschland und Holland etwa beim Küstenschutz. Deutschland und Frankreich haben gemeinsame Stäbe. Aber diese Formen der Zusammenarbeit existieren isoliert voneinander. Niemand schaut, wie passen diese zusammen und wo können Synergien geschaffen werden. Das soll sich nun ändern. Die Mitgliedstaaten schaffen ein gemeinsames europäisches Dach im Verteidigungsbereich. Technisch gesprochen heißt das, die 23 beteiligten EU-Mitgliedstaaten aktivieren die permanente strukturierte Zusammenarbeit. Sie verpflichten sich damit, Rüstungsprojekte gemeinsam zu planen und zu finanzieren. Sie verpflichten sich auch, Soldaten für EU-Sondereinheiten bereitzustellen. Und schließlich sollen sie auch mehr Geld für die Verteidigung ausgeben. Doch passt das nicht allen. Gabriel spricht deshalb lieber von mehr Effizienz.
Ich glaube, dass die gemeinsame europäische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen eher dazu beiträgt, Geld zu sparen. Wir haben ungefähr 50% der Verteidigungsausgaben der USA in Europa, aber nur 15% der Effizienz. Wenn wir alle das Gleiche machen, wenn wir uns nicht koordinieren, das wird eher ein Beitrag zu mehr Effizienz und sinnvoller Ausgabenpolitik in den Verteidigungsbudget sein.
Bereits in den 1950er Jahren lag die Idee einer gemeinsamen Verteidigungsunion auf dem Tisch. Doch scheiterte das damals an Frankreich. Passiert ist bis vor kurzem denn auch nicht viel. Erst unter dem Eindruck der Ukraine-Krise und der Terrorattacken in Europa gingen Deutschland und Frankreich wieder in die Offensive. Der Brexit und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten beschleunigten die Debatte dann zusätzlich mit dem heutigen Resultat. Doch sei das nicht als Konkurrenz zur NATO zu verstehen, betonte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.
Strengthening the European defence that we will do today, exactly today, is going to be a way to help NATO and the alliance.
Wenn die EU die eigene Verteidigung stärke, sei das auch für die NATO von Vorteil. Die Mitgliedstaaten werden nun bis im Dezember die ersten Projekte für die gemeinsame strukturierte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich bestimmen. Das sind dann die ersten substanziellen Schritte hin zur Europäischen Verteidigungsunion.
Oliver Washington. Gleich im Rendezvous Informationen zum schweren Erdbeben in Iran-Nordirak. Dies nach weiteren Meldungen des Mittags mit Thomas Fuchs.
In Bern ist zum dritten Mal die sogenannte Kontaktgruppe Mittelmeer zusammengekommen. Minister aus Europa und Afrika tauschen sich darüber aus, wie Migranten und Flüchtlinge entlang der Mittelmeerroute besser geschützt werden können. Justizministerin Simonetta Sommaruga sagte in ihrer Eröffnungsrede, die Europäer trügen eine Mitverantwortung für die wirtschaftliche Misere in vielen afrikanischen Ländern. Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid steigt laut einer Studie dieses Jahr wieder um rund 2%. Dies, nachdem die CO2-Emissionen während 3 Jahren stabil waren. Wissenschaftler eines internationalen Forschungsverbundes rechnen damit, dass bis Ende Jahr 41 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangen. Vor allem China trage zum Anstieg der Emissionen bei, insbesondere wegen der stärkeren Nutzung von Kohle als Brennstoff. In Frankreich wird der Opfer der Terroranschläge von Paris gedacht, bei welchen heute vor 2 Jahren 130 Menschen getötet und rund 700 verletzt worden waren. Staatspräsident Emmanuel Macron legte am Morgen vor dem Stade de France in Paris einen Kranz nieder. Dort hatte die Anschlagsserie von Unterstützern der Terrormiliz IS am 13. November 2015 begonnen. Später griffen Attentäter auch die Besucher eines Rockkonzerts und mehrere Bars und Restaurants an. Das Paraspiel der Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen Nordirland ist gestern auf großes Interesse gestoßen. Im Schnitt schauten über 1 Million Zuschauer die Übertragung des Spiels auf SRF 2. Zu Spitzenzeiten waren es sogar mehr als 1,4 Millionen. Vielerorts in der Schweiz hat es seit gestern Abend geschneit, auch im Flachland. Weiß war es am Morgen etwa in Langenthal im Kanton Bern, auf 480 Metern über Meer, wie SRF Meteo meldet. In den Bergen fiel rund 0,5 Meter Schnee, vereinzelt gab es gar 1 Meter, so zum Beispiel im Gebiet Gandegg im Grenzgebiet der Kantone Bern und Wallis auf 2700 Metern Höhe. Laut SRF Meteo beträgt die Schneemenge dort inzwischen gut 1,60 Meter. Auf dem Santis in der Ostschweiz liegen gut 70 Zentimeter. Der Zirkus Knie beendet seine Tournee mit einem Ersatzzelt. Dies, nachdem das Zelt, das bisher im Einsatz war, am Abend in Bellinzona wegen des starken Windes beschädigt wurde. Der Zwischenfall ereignete sich beim Abbau des Zeltes. Ein Arbeiter wurde laut dem Zirkus leicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist bis jetzt nicht bekannt. Die Tournee des Zirkus Knie geht am Sonntag in Lugano zu Ende. Die Wetteraussichten. Am Nachmittag bleibt es meist bewölkt und es gibt vor allem an den Bergen noch Schneeschauer. Die Höchsttemperatur liegt bei 5 Grad. Morgen hat es hochnebelartige Wolken, sonst ist es sonnig. Mit kräftiger Brise, vor allem in der Romandie, gibt es rund 6 Grad. Im Süden ist es heute bewölkt, bei stürmischem Nordföhn. Morgen lässt der Nordföhn nach und die Sonne scheint. Das Thermometer zeigt 15 Grad.
Stündlich steigt die Zahl der Toten und Verletzten, die dem Erdbeben an der Grenze zwischen Iran und Nordirak zum Opfer fielen. Inzwischen hat das iranische Innenministerium über 330 Tote und 2.500 Verletzte bestätigt. Das Beben hatte eine Stärke von 7,3. Auslandredaktorin Simon Fazer fasst zusammen.
Es ist eine riesige Herausforderung für die Hilfsteams, die in der unzugänglichen Bergregion Opfer bergen wollen. Das Gebiet ist dünn besiedelt und ohnehin abgelegen. Die wenigen Straßen wurden jetzt zusätzlich verschüttet. Die Dörfer sind oft abgeschnitten von der Umwelt. Vielerorts fiel zudem der Strom aus und das Grundwasser wurde verschmutzt. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond aus der Türkei und das iranische Gesundheitsministerium haben ihre Unterstützung zugesichert und Konvois losgeschickt, doch es ist ein Kampf gegen die Zeit. Es ist zu befürchten, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigt. Auch in den städtischen Gebieten ist die Hilfe schwierig. Es wird berichtet, das größte Krankenhaus eines Bezirks in der iranischen Provinz Kermanschah sei so schwer beschädigt, dass hunderte Verletzte nicht versorgt werden könnten. Wer konnte, rettete sich aus dem Haus und verbrachte die bitterkalte Nacht unter offenem Himmel. Immer wieder erschütterten Nachbeben die Region, gegen 120 registrierte die iranische Erdbebenwarte. Das kurdische Grenzgebiet ist bekannt für solche Erdbeben, denn es verlaufen dort mehrere große Bruchlinien verschiedener Gesteinsbereiche. Besonders viele Opfer gab es 1990 in Nordiran. 40.000 Personen kamen ums Leben, 300.000 wurden verletzt, 500.000 obdachlos.
Uhr, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Wie der Kampf gegen Schlepper in Niger neues Elend schafft.
Avant on poussait les gens vers l'Italie et nous-mêmes on va aller vers là-bas. Vous m'aidez d'aller mourir dans l'eau que mourir dans la souffrance.
Er habe Menschen Richtung Mittelmeer gebracht, jetzt wolle er selbst fliehen, sagt dieser Mann. Lieber im Meer sterben, als endlos zu leiden. Die ganze Geschichte gleich. Dann, nach der Wahlniederlage im September, sucht die SPD ihre Form.
Wir wollen zurück zu einer linken Volkspartei, die wir eigentlich sind und waren. Und das ist Konsens gewesen.
Stimmen und Stimmung von der Parteibasis in Berlin. Und eine Richterin aus Frankreich will die Verbrechen des syrischen Regimes gesühnt sehen.
Les personnes qui sont impliquées dans la commission de crime ou qui les soutiennent ou qui les aident, oui, devraient se faire du souci.
Täter, Drahtzieherhelfer und Helfershelfer sollen sich fürchten, wie sie schaffen will, was der UNO nicht gelingt. Kurz vor eins. Zuerst Gesundheitsprävention. Jede und jeder Zweite in der Schweiz erleidet einmal im Leben eine psychische Erkrankung. Häufig sind es Angstzustände oder Depressionen. Der psychischen Gesundheit der Bevölkerung soll deshalb mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bund und Kantone stecken mehr Geld in die Prävention. Und so starten viele Kantone im neuen Jahr Präventionsprogramme für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Vorbeugen, bevor die psychischen Probleme da sind, das ist das Ziel. Bei der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz in Bern laufen die Fäden des neuen Präventionsschwerpunkts zusammen. Fabienne Amstadt von der Programmentwicklung erklärt:
Ich stelle mir das ein bisschen vor wie die Zahnfee in der Schule. Die zeigt, wie man richtig Zähne putzt, weil so kann man am besten Karies vorbeugen. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen mit der psychischen Gesundheit. Je früher man das lernt, desto besser wird es gehen, das ganze Leben lang.
So richtet sich die Prävention für Kinder und Jugendliche auch an Kindergärten und Schulen. Beispielsweise die Prävention Essstörungen praxisnah, kurz PEP, für alle Altersstufen. Bettina Abel, Vizedirektorin der Stiftung Gesundheitsförderung, erklärt, für die Jüngsten heiße das,
dass die Kinder sehen, wie sie ihre eigenen Emotionen einschätzen können. Beispiel, wenn sie traurig sind, wie spüren sie das? Wenn sie Bauchschmerzen haben, kann durchaus es auch ein Zeichen sein, dass sie traurig sind und wie gehe ich dann damit um? Und das lernen die ganz spielerisch und sich auch dazu zu äußern.
So werden die Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung gestärkt. Für die Jugendlichen dann rückt die Körperwahrnehmung und das Essverhalten ins Zentrum, auch vor dem Hintergrund der Idole aus Sport, Musik, Medien und Mode. Bei den Programmen für die älteren Menschen geht es eher darum, sie vor der Einsamkeit zu bewahren, mit gemeinsamem Essen und Aktivitäten. Rund 3/4 aller Kantone haben die psychische Gesundheit in ihre Präventionsprogramme aufgenommen und starten spätestens im nächsten Jahr. Vizedirektorin Bettina Abel zieht ihre Zwischenbilanz so.
Eine sehr positive, weil viele Kantone sind eingestiegen. Wir haben jetzt ca. 20 Kantone schon mit dabei.
Die Stiftung unterstützt die Kantone mit rund 3,5 Millionen Franken jährlich. Mit Präventionsgeld, das wir mit den Krankenkassenprämien bezahlen. Derzeit rund 4, ab 2018 knapp 5 Franken pro versicherte Person. Bund und Kantone teilen sich die Projektkosten. Dabei können die Kantone eigene Projekte zur Unterstützung vorschlagen, sie müssen aber nicht. Die Gesundheitsförderung schlägt ihnen bewährte Projekte wie die erwähnten vor. Promente Sana begrüßt diese Entwicklung. Sie setzt sich seit fast 40 Jahren für die Belange von Menschen mit psychischen Problemen ein. Die Einsicht, dass die psychische Gesundheit wichtig ist, sei offenbar angekommen, stellt Geschäftsleiter Roger Staub fest. Einzige Gefahr: die Sparpläne in den Kantonen.
Das bedeutet aber für einen Kanton, auch wenn er dieses Geld streicht, streicht er damit auch den Bundesbeitrag. Und ich hoffe immer noch, dass dieser Anreiz, eben mit einem Franken aus dem Kanton einen zweiten Franken vom Bund zu kriegen, verhindert, dass hier zu viel gespart wird, weil wir werden es einfach später bezahlen.
Damit meint Roger Staub, dass unbehandelte psychische Probleme und Erkrankungen ins Geld gehen. Schätzungen nennen Beträge zwischen 7 und 11 Milliarden Franken jährlich. Auch für Alfred Künzler vom Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz ist die Wirksamkeit von solch vorbeugenden Projekten erwiesen.
Wenn man das volkswirtschaftlich anschaut und nicht nur in einem engeren Rahmen, dann rechnet sich das weit, und zwar nicht nur über 20 Jahre, sondern schon nach einem oder nach 5 Jahren.
Wie weit hier Kantone und Bund gehen wollen, ist offen. Der Start des neuen Präventionsschwerpunkts zumindest ist geglückt.
Christine Wanner. Die Bekämpfung des Menschenschmuggels ist ein zentrales Thema an Treffen der Mittelmeerkontaktgruppe heute in Bern. Minister aus Afrika und Europa sowie von UN-Organisationen diskutieren, wie die Lebensumstände jener Menschen verbessert werden können, die übers Mittelmeer nach Europa auswandern wollen. Wie schwierig dies ist, zeigt das Beispiel Niger, das seit diesem Jahr resolut gegen Schlepper vorgeht. Monika Oetli war vor kurzem in Niger. Sie zeigt am Beispiel eines sogenannten Passeurs, welche Folgen diese Politik hat.
Das waren rosige Zeiten, als Abdul Adurahmans noch im Transportwesen tätig war. 20 Jahre arbeitete er als sogenannter Passeur, versorgte Migranten aus Westafrika auf der Durchreise in seinem Hinterhof in Agadez und organisierte deren Weiterfahrt nach Norden Richtung Europa und verdiente viel Geld mit ihnen. Das sei sein Recht, er habe eine Lizenz gehabt und immer Steuern bezahlt. Nicht die Frage nach dem großen Geld, sondern die Erinnerung daran, empört den 51-Jährigen. Denn Adurahmans ist seit einem Jahr arbeitslos. 2016 verabschiedete Niger ein Gesetz, das den Transport von Migranten über die Grenze nach Libyen untersagt. Hunderte Passeur gelten nun als Schlepper, die wegen Menschenhandels verhaftet und mit hohen Gefängnisstrafen belangt werden. Damit sei der ganze Arbeitsmarkt in Agadez zusammengebrochen, klagt Adurahmans.
Cette loi, elle a amené beaucoup de choses à Agadez.
Viele seien arbeitslos in Agadez, nicht nur die Passeur.
Pas nous-mêmes les passeurs, même Agadez, Agadez commune même.
Abdul Adurahmans wirkt müde, wie er da in seinem Trainingsanzug auf der tristen Bastmatte vor der Hütte in Agadez sitzt. Er, der früher an manchen Tagen gut und gerne 1000 Franken verdiente, schaufelt nun als Mittagessen krude, mundgerecht geknetete Hirseballen in den Mund. Er ist bitter enttäuscht von der Europäischen Union und von seiner Regierung, die das Anti-Schlepper-Gesetz auf Bitten der EU durchdrückte.
On attend que le gouvernement nous a promis avec l'Union européenne.
Staat und EU hätten versprochen zu helfen, aber es sei nichts passiert.
On n'a rien eu au niveau de notre gouvernement.
Tatsächlich kritisieren auch internationale Entwicklungsorganisationen, dass EU und die nigrische Regierung die Bekämpfung der Migration statt die Hilfe für die Bevölkerung ins Zentrum ihrer Bemühungen stellten. Mit traurigen Konsequenzen, wie mittlerweile selbst die EU zugibt. Mit dem Anti-Schlepper-Gesetz habe die Zahl der Migranten zwar abgenommen, ihre Gefährdung indes massiv zugenommen. Denn nun hätten ausländische Passeur das Geschäft übernommen, sagt Abdul Adurahmans. Viele dieser Männer seien Banditen, die das Leben der Migranten gefährdeten, indem sie unbekannte, gefährliche Routen wählten oder sie beraubten und einfach in der Wüste aussetzten und damit mehr denn je Geld verdienten. Keine Arbeit, kein Geld, dennoch will Familienvater Abdul Adurahmans nicht kriminell werden, nicht zur Waffe greifen.
Je cherche à manger, j'ai une famille.
Er wolle arbeiten und wenn das in Agadez nicht möglich ist, will er lieber selber emigrieren dorthin, wo sie jahrelang die Migranten hinführten, übers Mittelmeer.
Avant on poussait les gens vers l'Italie et nous-mêmes on va aller vers là-bas. Vaut mieux d'aller mourir dans l'eau que mourir dans la souffrance.
Besser im Meer zu sterben, als endlos zu leiden, sagt er.
Wer meint, Italienerinnen und Italiener setzen sich früher zur Ruhe als wir, irrt. Schon heute liegt das gesetzliche Rentenalter in Italien bei etwas über 66 Jahren für Männer und Frauen. Nun soll es gar noch weiter steigen, ab 2019 auf 67 Jahre. Ich habe Franco Bartel in Rom gefragt, warum wird das Rentenalter schon wieder erhöht?
Italien hat sein Rentensystem in den letzten Jahren wirklich von Grund auf revidiert, umgebaut. Es hat vor allem beschlossen, das Rentenalter strikt an die Lebenserwartung zu koppeln. Das heißt, die Italienerinnen und Italiener leben immer länger und um genau diese Zeit, um diese längere Lebensdauer, wird eben auch das Rentenalter nach oben versetzt. Konkret ab 2019 soll das Rentenalter neu 67 Jahre betragen und eben auch für Frauen.
Diese Verknüpfung mit der Lebenserwartung war und ist die politisch unumstritten?
Die war damals sehr umstritten im Jahr 2011. Es war auch nicht eine Regierung, die direkt aus Wahlen hervorgegangen war, die diese Systemänderung durchgesetzt hat, sondern es war eine Technokratenregierung, die nach dem Sturz von Silvio Berlusconi innerhalb kürzester Zeit den Staatshaushalt sanieren musste, Milliardenbeträge einsparen musste. Und mit diesem Hebel ist es sozusagen damals innerhalb kürzester Zeit gelungen, diese Änderungen durchs Parlament zu bringen.
Nun weiß man, Italien leidet unter einer hohen Arbeitslosigkeit. Vor allem Junge finden kaum eine Stelle. Hat es denn genügend Arbeit für all die älteren Leute?
Nein, und das ist ein riesiges Problem. Ältere Leute haben es auf dem italienischen Arbeitsmarkt sehr schwer und ein höheres Rentenalter könnte aus diesem Grund unter dem Strich eben die Altersarmut vergrößern. Aber das ist nicht das einzige Problem. Es gibt ja auch unter den Jungen viele Arbeitslose. Und die Gewerkschaften argumentieren nun, wenn man in einer solchen Situation das Rentenalter heraufsetzt, dann verunmöglicht man vielen Jungen den Einstieg ins Erwerbsleben oder schiebt diesen eben noch weiter hinaus.
Und wie gut sind die Rentnerinnen und Rentner in Italien abgesichert, mit einer zweiten Säule zum Beispiel?
Es gibt eine Art zweite Säule, das heißt, Arbeitnehmer zahlen jeden Monat einen Prozentsatz ihres Lohnes auf ein Sperrkonto ein, das sie dann eben nach ihrer Pensionierung beziehen könnten. Nur bei einem Stellenwechsel ist es eben möglich, dieses Konto aufzulösen und das Geld schon vorzeitig zu beziehen. Und in der langen italienischen Krise haben das sehr viele getan. Das heißt, unter dem Strich werden eben viele nur auf die staatliche Rente im Alter angewiesen sein.
Nach allem, was Sie jetzt erzählt haben, scheint es schwierig, diese Rentenerhöhung in der Praxis umzusetzen. Gibt es denn Widerstand gegen diese stetige Erhöhung des Rentenalters?
Ja, diesen Widerstand, den gibt und gab es. Zuerst auch in der Regierung selber. Die Regierung Gentiloni wollte vor den Wahlen vom nächsten Frühjahr keine Rentenerhöhung durchsetzen, sah sich dann aber gezwungen, eben weil der Finanzminister gesagt hat, wenn wir das nicht tun, dann öffnen sich in den nächsten Jahren Milliardenlöcher im Staatshaushalt, sah sich dann gezwungen, eben trotzdem auf diese Rentenerhöhung einzugehen. Nun sind noch die Gewerkschaften daran, zumindest für jene Berufe, die besonders aufreibend sind, beispielsweise für Maurer, gewisse Erleichterungen herauszuholen. Aber am Prinzip selber wird eben aus den genannten finanziellen Gründen kaum gerüttelt.
Sagt Franco Bartel, unser Korrespondent in Rom. Die deutschen Sozialdemokraten lecken sich noch immer die Wunden nach der Schlappe bei der Bundestagswahl im September. Warum waren sie so schlecht wie noch nie und wie kommen sie wieder aus diesem Tief heraus? Diese Fragen will Parteichef Martin Schulz mit seiner Basis klären, zum Beispiel gestern in Berlin. Deutschlandkorrespondent Peter Vögeli.
Die einen gehen zur Kirche gestern Sonntag, viel mehr, ja überraschend viele aber gehen zur SPD nach Berlin-Moabit. Eingeladen sind alle, Mitglieder und Nichtmitglieder, um über die Zukunft der SPD zu diskutieren und dafür zu sorgen, dass die SPD überhaupt eine Zukunft hat. Damit sie wieder behaupten kann, mit uns zieht die neue Zeit, wie es in der Hymne der SPD heißt. Doch genau diese alte Leier reiche nicht mehr aus, sagt diese junge Frau.
Wir brauchen mehr Frauen, mehr junge Leute oben. Es geht jetzt eher mir um die Parteistrukturen. Also wenn Sie zum Beispiel in meinem Ortsverein in eine Kneipe gehen zur Sitzung, dann treffen Sie Genossen über 60, die bei ihrem Bier um den Tisch sitzen. Und ich kann da meine Freunde nicht überreden, mit mir dahin zu gehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal mit denen Bier trinken und über Politik reden.
Obwohl die Wahl ein historisches Desaster war, ist die Stimmung erstaunlich harmonisch. War das eine kontroverse Veranstaltung?
Nein, überhaupt nicht. Es war wirklich so, dass ich wie vor 50 Jahren, als ich eingetreten bin, auf dem Parteitag das Gefühl hatte, ich bin zu Hause.
Aber wenn man 20,5% hat und in Berlin hatte man mal irgendwie 65, dann muss doch das kontrovers sein. Da muss man sagen, hey, wir müssen was tun. Wir können nicht einfach Sonne, Wonne.
Nein, aber die Richtung ist für alle gleich. Also wir wollen in dieselbe Richtung. Es kommt nicht von verschiedenen Seiten, da einer dahin, sondern wir wollen zurück zu einer linken Volkspartei, die wir eigentlich sind und waren. Und das ist Konsens gewesen.
Die Devise nach links ist an dieser Veranstaltung mit Händen zu greifen.
aber das ist auch deswegen so, weil Merkel rückt in die Mitte. Das heißt, und deswegen rücken Sie nach links.
Nicht deswegen, sondern weil das sozusagen die Seele unserer Partei ist.
Doch schon vor 4 Jahren hätte die SPD das tun können. Schon 2013 hatte der damalige Parteichef Gabriel mit einer rot-rot-grünen Koalition geliebäugelt. In den vergangenen 4 Jahren hatten ja SPD, Linke und Grüne eine Mehrheit im Bundestag. Doch verfolgt wurde das Projekt nicht. Im Unterschied zu damals sind heute aber alle für den Gang in die Opposition.
Absolut gut. Ich bin ein großer Befürworter und habe mich sehr, sehr gefreut, dass die SPD das auch durchgehalten hat. Ja? Also für mich ist es die Chance zu einem Neustart, der uns allen gut tun wird, der ganzen politischen Landschaft.
Und auch für diese Teilnehmerin war es eine überraschend gute Diskussion.
Wir haben hier Möglichkeit, was einmalig ist, kleine Gruppen zu bilden und Vorschläge schriftlich festzulegen, die sogar auch vorzutragen. Und das ist ungeheuerlich, weil da sind mindestens 1000 Ideen gekommen. Wer fragt Sie heute von so Führung, was Sie da denken, die Basis?
Auch Parteichef Martin Schulz zieht berufsbedingt eine positive Bilanz.
Zugleich spüre ich auch heute hier den Willen der Parteibasis der SPD, aus dem Tal, in dem wir sind, rauszukommen.
1000 Ideen. Aus dem Tal rauskommen. Was davon übrig bleibt, wird sich ein erstes Mal am Parteitag der SPD Anfang Dezember in Berlin zeigen.
So schrecklich die Gräueltaten des syrischen Regimes sind, das Regime unter Bashar al-Assad dürfte straflos davonkommen. Trotz der Hunderttausenden von Menschen, die es auf dem Gewissen hat. Denn Russland verhindert mit seinem Veto im UNO-Sicherheitsrat, dass sich der Internationale Strafgerichtshof mit den Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen in Syrien befasst. Vielleicht aber kommt es doch noch anders, dank einer unauffälligen Richterin aus Frankreich. Fredrik Steiger hat sie in Genf getroffen.
Muss sich Diktator Bashar al-Assad, müssen sich seine Schergen fürchten vor dieser dunkelhaarigen kleinen Frau, die gerne und oft lacht? Vor Catherine Marquis-Uhel. Die Antwort lautet, ja, das müssen sie. Die Französin hat begonnen, mit einem zurzeit 10-köpfigen, bald aber 60-köpfigen Team aus Staatsanwälten, Forensikern, Geheimdienstexperten und Detektiven Beweise zu sammeln für Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen in Syrien.
Collecter, mettre ensemble, réunir, analyser, préserver des informations et des preuves concernant les crimes.
Eigentlich wäre das die Aufgabe des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.
S'il y avait eu une possibilité de renvoyer l'affaire, s'il y avait eu la volonté politique au sein du Conseil de sécurité pour renvoyer l'affaire devant la CPI ou pour créer un tribunal.
Doch weil Russland mit dem Veto seit Jahren verhindert, dass sich der ICC mit dem Fall Syrien befassen darf, musste die UNO eine Alternative suchen. Und sie fand sie. All jene UNO-Mitglieder, die nicht akzeptieren, dass die Verbrechen des syrischen Regimes ewig ungesühnt bleiben, riefen die Gruppe um Catherine Marquis-Uhel ins Leben. Obschon noch gar nicht klar ist, vor welchem Gericht Assad und Co. dereinst angeklagt werden. Jetzt schon zu handeln ist nötig, denn Beweise verschwinden, werden vernichtet, Zeugen sterben, werden eingeschüchtert oder gar getötet. Wartet man zu, fehlen oft die Beweismittel, wenn ein Prozess endlich beginnt.
La justice internationale prend du temps. Mais il y a urgence à faire en sorte que les preuves soient pas.
Catherine Marquis-Uhel begann als Jugendrichterin in Frankreich, doch seit Jahrzehnten wirkt sie auf der internationalen Bühne. Am UNO-Sondertribunal in Kambodscha, in Liberia, im Kosovo. Als UNO-Ombudsfrau musste sie beurteilen, ob Namen zu Unrecht auf die UNO-Terrorliste gelangten. So unauffällig sie erscheint, so hartnäckig ist sie. Ihre Arbeitsgruppe wird nicht zuletzt von der Schweiz unterstützt. Gelegentlich brauche es kreative Lösungen, um der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, erklärte die Schweizer Diplomatin Damaris Carnal in New York.
Dans des contextes où l'état de droit est bafoué, des solutions créatives sont parfois nécessaires, comme la mise en place du mécanisme.
Neben der Schweiz finanzieren 31 weitere Staaten mit. Bald sollen es noch mehr sein. Eine Finanzierung über den UNO-Haushalt ist unmöglich wegen Moskaus Widerstand. Klar ist, dass Assads Schutzmacht Russland die Bestrebungen von Marquis-Uhel nicht unterstützt. Es gebe Kontakte, mehr jedoch nicht.
J'ai eu des contacts, oui, oui. Bon, ben, la position de la Russie vis-à-vis du mandat, de la légitimité.
Das Team von Machi Ühel kann vorläufig nicht selber in Syrien recherchieren. Doch andere UNO-Organe und etliche private Hilfsorganisationen sind dort. Deshalb ist sie zuversichtlich, mehr als genug Belege für solide Anklagen zusammenzubekommen. Sie will auch Material der UNO-Ermittlungskommission nutzen, der bis vor kurzem die Schweizerin Carla Del Ponte angehörte. Zwar sind nicht alle Rechercheergebnisse strafrechtlich relevant, einige aber schon. Bloß, wer soll letztlich Assad und seine Handlanger verurteilen? In erster Linie, so Marki Ühel, natürlich syrische Gerichte.
La juridiction qui a primauté en droit, ça serait les juridictions syriennes. Le jour où les juridictions syriennes sont en mesure.
Was voraussetzt, dass die Syrer ihr diktatorisches Regime irgendwann loswerden und ein neues Syrien entsteht. Das kann dauern. Prozesse sind auch vor anderen nationalen Gerichten denkbar. Und schließlich ließe sich ein breit abgestütztes internationales Gericht schaffen, selbst wenn Russland und einige andere Länder nicht mitmachen.
Il y a eu des projets, des propositions de résolution qui ont été examinées, elles n'ont pas été acceptées.
Wo immer Assad letztlich angeklagt und verurteilt wird, er könnte einem Strafverfahren bald nur noch in Syrien selber, in Russland und in ein paar wenigen anderen Ländern entkommen. Sein Manövrierraum, seine Reisefreiheit würden schrumpfen, seine Vermögen könnten beschlagnahmt werden. Katrin Marki-Ühel will dafür sorgen, dass trotz der Blockade im UNO-Sicherheitsrat der lange Arm der Justiz die Täter erreicht.
De manière générale, je pense que les personnes qui sont impliquées dans la commission de crime ou qui les soutiennent ou qui les aident.
Ja, die Täter, die Drahtzieher, ihre Helfer und Helfershelfer, sie alle sollten sich fürchten davor, was ihnen blühen könnte.
Fredrik Steiger hat berichtet. Ja, gleich im ersten und vierten Russland, wir kommen. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat sich für die WM qualifiziert. Darüber reden wir mit dem Präsidenten des Schweizerischen Fußballverbands, mit Peter Schillieron, im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
23 der 28 EU-Staaten wollen in Zukunft militärisch enger zusammenarbeiten und haben einen Artikel der EU-Verträge aktiviert. Den ersten Schritt in Richtung einer Verteidigungsunion bezeichnet die EU-Außenbeauftragte Mogherini als historischen Moment. In Bern ist zum dritten Mal die sogenannte Kontaktgruppe Mittelmeer zusammengekommen. Minister aus Europa und Afrika tauschen sich darüber aus, wie Migranten und Flüchtlinge entlang der Mittelmeerroute besser geschützt werden können. Und das Bundesamt für Gesundheit hat dieses Jahr 260 Fälle von Hirnhaut- und Gehirnentzündung registriert wegen Zeckenstichen. Das seien so viele Fälle wie seit 17 Jahren nicht mehr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.